Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute zurück auf das Gebet des Jabez, 1. Chroniker, Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Wir haben bereits am vergangenen Sonntag darauf hingewiesen, dass es dem Heiligen Geist wichtig gewesen ist, mittendrin in den Geschlechtsregistern einen Mann namens Jabez zu erwähnen, der eine besondere Stellung unter seinen Brüdern innehatte. Es heißt hier, Jabez war angesehener als seine Brüder. Und Jabez war ein Mann des Gebetes. Und Jabez rief den Gott Israels an. Und darauf liegt offensichtlich ein besonderes Gewicht, dass wir Männer und Frauen des Gebetes sind bzw. des Gebetes werden. Und das wird sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament deutlich gemacht. Es ist Gottes Wille, dass alle Dinge unseres Lebens durch Gebet geregelt werden. So heißt es an einer Stelle in den Psalmen, ich bin ganz Gebet. Das ist ein Wort, das wir zunächst einmal prophetisch auf den Herrn Jesus Christus beziehen. Er war ganz Gebet in vollkommener Weise und wir dürfen es auch sein in ihm und durch ihn, auch wenn das in der Praxis bei uns immer wieder auch sehr schwach aussieht. Ich bin ganz Gebet, unser ganzes Leben, unser ganzes Glaubensleben, all das, was unser Leben ausmacht, darf durchdrungen sein vom Geist des Gebetes. Bevor wir uns den Gebetsanliegen des Jabez zuwenden, lasst uns noch einmal betonen, dass Jabez sich mit ganzer Hingabe nach dem Segen Gottes sehnte. Er konnte also nicht ohne den Segen Gottes leben. Wir denken an Jakob, der in diesem Kampf am Jabok zu dem Engel des Herrn, vielleicht ist es der Herr Jesus Christus in seiner Präexistenz selber gewesen, sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Ich lasse dich nicht los. Ich brauche deinen Segen, ich brauche dich selbst. Und das war offensichtlich auch bei Jabez der Fall. Ein Mann, der ein tiefes inneres Verlangen, eine tiefe innere Sehnsucht danach hatte, von Gott gesegnet zu sein. Wir haben das von dem kleinen Wörtchen Ach abgeleitet. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest. Wie gleichgültig, das müssen wir bekennen, wie gleichgültig sind dagegen oft unsere Gebete. Wie schnell geben wir uns damit zufrieden, dass Gott scheinbar nicht antwortet auf unsere Gebete. Wir nennen das dann Ergebung in den Willen Gottes, obwohl es das ganz gewiss nicht ist. Dabei ist es uns manchmal gar nicht so recht ernst mit unseren Gebeten. Wir geben uns schnell damit ab, dass Gott unser Gebet offensichtlich nicht erhört hat oder vielleicht sogar, dass er es nicht erhören wird. Aber das ist nicht Ergebung in den Willen Gottes. Pfarrer Blumhardt hat es einmal so gesagt, mittlerweile, also während wir nicht intensiv das Angesicht Gottes suchen im Blick auf bestimmte Anliegen, vielleicht sogar existenzieller Art, während wir nicht mit dieser Dringlichkeit zu Gott kommen und ihn anrufen, tut man doch alles, so sagt er, um den Schaden oder Schmerz loszuwerden. Er bezieht sich dabei auf die leibliche Gesundheit. Also, man sucht den Herrn nicht in erster Linie, als seinen Arzt. Man sucht nicht in erster Linie die Verherrlichung Gottes. Man fragt nicht in erster Linie nach dem Willen Gottes im Blick auch auf die leibliche Gesundheit. Und während das so ist, tut man doch alles, um den Schaden oder Schmerz loszuwerden. Man probiert alles Mögliche, oft sogar das Abenteuerlichste, läuft von einem Arzt zum anderen, horcht aufs Begierigste auf neue Mittel, die helfen könnten, würde wohl, wer weiß wie weit laufen, wenn man von einem hörte, der helfen könnte oder von einem Mittel, das helfen könnte. Seht einmal, hier wird deutlich, dass man sich nicht in den Willen Gottes fügt, sondern dass man gleichgültig und oberflächlich ist im Blick auf die Tatsache, dass Gott ein Gott ist, der Gebete erhört. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht zum Arzt gehen dürfen. Aber von Asa, dem König Asa, heißt es, er suchte die Ärzte, er suchte nicht Gott. Und wir sollten in erster Linie, mit aller Dringlichkeit, worum es auch immer gehen mag, ob es um unser leibliches Wohl geht oder um sonstige Dinge, die wirklich wichtig sind und schwerwiegend für unser Leben. Wir sollten in erster Linie Gott suchen und danach fragen, Herr, was hast du hier vor? Was willst du eigentlich? Was willst du tun? Gott will immer, dass seine Werke offenbar werden, in der einen oder anderen Weise, aber wir müssen wissen, was er tun will. Es ist nicht so, dass wir gerne möchten, dass Dinge geschehen und Gott sich zurückhält, sondern es ist umgekehrt. Gott will, dass Dinge geschehen in unserem Leben. Er will sich darin verherrlichen, damit die Werke Gottes offenbar werden. Und wir sind diejenigen, die ihn daran hindern, durch unseren Unglauben und durch unsere Gleichgültigkeit und durch das, was wir als Ergebung in den Willen Gottes bezeichnen. Man ergibt sich also scheinbar in den Willen Gottes und versucht doch alles Mögliche, um der Not in irgendeiner Weise zu entkommen. Natürlich gibt es auch ein Nein Gottes zu unseren Gebeten, das gibt es auch. Und wir haben dafür Beispiele in der Heiligen Schrift. Wir lesen dazu einmal ein Wort aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 3. Da geht es um das Anliegen des Mose. Er bittet Gott noch einmal darum, lass mich doch in das gelobte Land hineinkommen. Er sehnte sich sehr danach. Und ich bat den Herrn zur selben Zeit und sprach, Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht zu offenbaren, deine Herrlichkeit und deine starke Hand, denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleich tun könnte? Lass mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordans, dies gute Bergland und den Libanon. Wir spüren etwas von seiner Sehnsucht, von seinem innersten Verlangen danach, doch hineinzukommen in das verheißene Land. Aber der Herr, so erzählt Mose, war erzürnt auf mich um euretwillen, und er hörte mich nicht, sondern sprach zu mir, lass es genug sein, rede mir davon nicht mehr. Lass es genug sein. Eine abschlägige Antwort, ein klares Nein aus dem Munde Gottes, ein klares Nein. Das gibt es also auch. Aber was auffällt, ist die Tatsache, dass Mose sich erst ergibt in den Willen Gottes, nachdem ihm der Wille Gottes klar geworden war. Das ist das Entscheidende hier. Und das finden wir auch an anderer Stelle. Das finden wir auch im Leben Davids. Er betete und fastete, um das Leben des Kindes, das er im Ehebruch mit Bathseba gezeugt hatte. Er betete und fastete. Das Kind war todkrank. Und dann geschah es, dass das Kind starb. Und dann geht er hin und salbt sich und betet Gott an, sodass seine Knechte und Mägde sich darüber wunderten. Warum konnte David das tun? Warum tat er es? Weil ihm der Wille Gottes geoffenbart war. Und jetzt ergibt er sich in den Willen Gottes, nachdem er erkannt hatte, was der Wille Gottes war. Durch den Tod des Kindes war es ganz klar. Und da beugt er sich, demütigt sich und betet Gott an. Und noch ein Beispiel, das uns allen vielleicht noch viel bekannter ist, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Da geht es um den Apostel Paulus. Er wurde geplagt von einem Pfahl im Fleisch, so heißt es hier, ein Dorn im Fleisch, was auch immer das gewesen sein mag. Manche verstehen darunter irgendeine Krankheit, manche aber auch etwas ganz anderes. Er sagt, Satans Engel schlägt mich mit Fäusten. Was auch immer das bedeutete. Eine große Plage und große Anfechtung für den Apostel Paulus. Und dann gibt er sich nicht einfach damit zufrieden, sondern macht daraus ein intensives Gebetsanliegen. Er sagt, seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Da heißt es nicht Gebet, sondern Flehen. Das ist noch intensiver, noch stärker. Dreimal, das müssen wir uns nicht so vorstellen, dass er hin und wieder mal gefleht hat, sondern bei bestimmten Anlässen, bei bestimmten Gelegenheiten. Als es um den Dienst für Gott ging, wurde er durch diesen Pfahl im Fleisch geplagt. Und er dachte, es wäre doch besser, wenn ich davon los wäre, könnte ich meinem Herrn viel besser dienen. Herr, mach mich doch frei davon. Bei drei Gelegenheiten muss das der Fall gewesen sein, dass er so dringlich um Befreiung von diesem Pfahl im Fleisch gebetet hat. Und was antwortete der Herr? Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, das heißt, meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Seht mal, Paulus ergibt sich in den Willen Gottes, aber nachdem er eine klare Antwort von Gott bekommen hatte. Gott sagte Nein dazu, zu seinem Gebet. Und wir sollten Gott anrufen, dringlich anrufen, solange wir nicht wissen, was Gottes Wille ist, möge er uns doch von der einen oder anderen Not befreien. Nicht vorschnell, wie wir das manchmal tun, uns, wie es dann heißt, uns ergeben in den Willen Gottes und versuchen dann alles Mögliche, um die Not loszuwerden. Das ist nichts anderes als Heuchelei. Und eine Verachtung des Gottes, der bereit ist, über Bitten und Verstehen unsere Gebete zu erhören. Wenn Gott dann Nein sagt, dann Nein, dann heißt es in Christus Jesus auch ein Ja zu Gottes Nein zu sagen. Worum ging es Jabez nun in seinem Gebet? Er betet um Segen, das ist ein ganz allgemeines Gebetsanliegen, dass wir so immer wieder auch vor Gott bringen dürfen und davon ausgehen dürfen, dass Gott es auf die speziellen Bedürfnisse seiner Kinder anwendet. Die Bibel berichtet uns allerdings immer wieder von Menschen, die in einer bestimmten Situation um ganz konkrete Dinge gebetet haben. Die Bibel ist voll davon. So nimmt die Bitte um Segen dann auch bei Jabez ganz konkrete Formen an. Und das wollen wir jetzt einmal hören. Erstens, Jabez betet um die Erweiterung seiner Grenzen. Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest, so heißt es hier. Wir wissen nicht, was der Anlass für dieses Gebetsanliegen gewesen ist. Das Wachstum seiner Familie oder seiner Viehherden. Auf jeden Fall steckt eine bestimmte Not dahinter, eine Not der Einengung, wie wir es ja auch aus unserem persönlichen Leben immer wieder kennen. Und diese Not machte eine Grenzerweiterung dringend nötig, notwendig. Wir haben das auch im Leben des Propheten Elisa. Im 2. Königebuch können wir das nachlesen, dass die Prophetenschüler in einer Zeit der Erweckung, der geistlichen Erweckung, des geistlichen Aufbruchs, eines geistlichen Frühlings, so könnte man auch sagen, zu ihm kamen und sagten, also der Raum, vor dem wir leben, in dem wir leben vor dir, ist uns zu eng geworden. Das heißt also, die Prophetenschulen, die wuchsen wie Pilze aus dem Boden und die Räumlichkeiten wurden dann auch wieder zu eng und man musste eben nach einer Erweiterung Ausschau halten. So war es hier offensichtlich auch bei Jabez. Er betete um eine Grenzerweiterung. Die Bitte um Grenzerweiterung, um Wachstum, so könnten wir es auch nennen, ist auch für uns ein wichtiges Anliegen für den Bau des Reiches Gottes. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass das Wort Gottes wuchs. Es breitete sich aus. Und wir denken an diese wunderbare Verheißung aus Apostelgeschichte Kapitel 1, der Herr zu seinen Jüngern sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Samaria und darüber hinaus bis an das Ende der Erde. Dafür steht zunächst einmal Rom, bis an das Ende der Erde. Also Wachstum, Ausbreitung des Reiches Gottes, darum geht es. Und darum dürfen wir beten. Bis in unsere Zeit hinein. Dass auch in einer Zeit des Abfalls noch Menschen zum lebendigen Glauben an Christus kommen und auch unerreichte Stämme, Völkerstämme in dieser Welt erreicht werden mit dem Evangelium. Darum sollten wir beten, um Grenzerweiterung, um Wachstum des Reiches und im Reiche Gottes. Wir müssen das einfach auch sehen, auf der anderen Seite, dass zahlenmäßiger Rückgang, mangelndes Wachstum im Reiche Gottes immer auch etwas zu tun hat mit Ungehorsam, mit Sünde. Es ist vielleicht etwas zugewagt zu sagen, dass das immer der Fall ist, aber es ist häufig der Fall. Da heißt es im Psalm 107, Vers 39, aber sie wurden gering an Zahl und geschwächt von der Last des Unglücks und des Kummers. Und wenn wir in den Zusammenhang hineinschauen, dann ist mit Last des Unglücks und des Kummers Sünde und Schande für Gott gemeint. Die Folge davon war, dass Gott seinen Segen zurückzog und sie wurden geringer an Zahl. Also wir sollten darum beten, dass der Herr doch dafür Sorge trägt, dass sein Reich sich noch weiter ausbreitet, auch hier bei uns, dass er nicht den Leuchter von der Stätte nimmt, dass es nicht sein Wille, sein erklärter Wille, dass er es hier und da tut, hat seine Gründe. Der Herr mag uns gnädig sein, sich über uns erbarmen, uns den Geist der Buße schenken, dass wir uns beugen und demütigen vor Gott und ihn suchen, ihn selbst suchen, das ist die Hauptsache. Nicht nur einen Segen, sondern ihn selbst. Dann gibt es auch ein Wachstum in der Gnade, in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Petrus spricht davon im 2. Petrusbrief. Und was ist das anders als Grenzerweiterung, wenn Paulus den Thessalonichern schreibt, eure Liebe zueinander nimmt zu. Das ist ein wunderbarer Satz, ja? Eure Liebe zueinander nimmt zu. Und darum dürfen wir beten. Wir brauchen eine gesunde Herzerweiterung. Auch im Blick auf solche, die andere Wege gehen, als wir sie gehen. Selbst auf solche, die wohl wiedergeboren sind, gläubig sind an den Herrn Jesus und trotzdem ihr Wege gehen. Das gibt es ja, es gibt irrende Brüder. Ich denke gerade daran, dass Pastor Jochums das immer wieder auch gesagt hat, es gibt irrende Brüder. Nicht alle, die in die Irre gehen, sind deshalb nicht Gottes Kinder. Sondern es gibt Gottes Kinder, die hier und da ihr Wege einschlagen. Und da brauchen wir ein weites Herz. Das sind unsere Brüder und Schwestern im Herrn. Auch wenn wir nicht den Weg mit ihnen gehen können. Auch wenn wir getrennte Wege gehen. Sind sie doch und bleiben es auch Brüder und Schwestern im Herrn. Das Reich Gottes ist immer größer als unser Kirchturm. Das müssen wir uns immer wieder mal sagen lassen, dass wir den Leib Christi sehen als Ganzes, den Leib Christi. Dazu gehören wir und alle anderen, die von Neuem geboren sind, welchen Weg sie auch zurzeit immer gehen mögen, wo sie sich auch immer versammeln, wer es auch immer sein mag. Das ist also das Erste. Jabez betet um Grenzerweiterung. Und das brauchen wir auch. Die zweite Bitte lautet, und dass deine Hand mit mir wäre. Wir können annehmen, dass Jabez hier um Schutz vor seinen Feinden betete. Wie oft lesen wir das in den Psalmen, dass David und andere Psalmisten bedrängt wurden von ihren Feinden, die sie hassten. Es gibt kaum einen Psalm, der nicht in irgendeiner Weise davon redet, von den Feinden Gottes und auch von den Feinden der Psalmisten. Und da ist es wichtig, dass man um den Schutz Gottes weiß, dass man darum betet, Herr, dass doch deine Hand mit mir wäre, dass du doch deine schützenden Hände ausbreiten würdest über mein Leben, mehr und mehr. Wir lesen davon im Buch Esra, als Esra sich aufmachte mit seinen Leuten nach Jerusalem, da begab er sich auf eine gefährliche Reise. Und da heißt es hier, Esra Kapitel 8, Vers 21 folgende, und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen. Übrigens, das gehört auch hin und wieder mit zu unserem Gebetsleben, dass wir unsere Gebete voller Dringlichkeit unterstreichen durch ein Fasten im Namen Jesu. Und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, und jetzt kommt es, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott, und er erhörte uns. Und das lesen wir dann im selben Kapitel. Dann brachen wir auf von dem Fluss bei Ahava am 12. Tage des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen, und die Hand unseres Gottes war über uns und er rettete uns vor Feinden und vor solchen, die uns auf dem Wege nachstellten. Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage aus. Gott erhörte ihre Gebete um Schutz. Wir spüren etwas in unserer Zeit von dem immer stärker werdenden antichristlichen Geist in unserer Gesellschaft. Wir brauchen für unseren inwendigen Menschen und auch nach außen hin den Schutz Gottes. Besonders auch unsere Kinder. Was bekommen sie alles zu hören in den Kindergärten, in den Schulen? Es gibt eine Zeitschrift extra für Jugendliche, die sich mit dem Hexenkult beschäftigt. Unsere Jugend geht buchstäblich zum Teufel, so heißt der Titel eines Buches. Buchstäblich zum Teufel. Harry Potter lässt grüßen. Welch ein dringliches Gebetsanliegen, Herr, halte deine Hand über unsere Kinder, über unsere jungen Leute, aber auch über uns selbst. Nicht nur über die Jungen, sondern auch über uns, die wir älter sind oder schon alt sind. Also ein dringliches Gebetsanliegen, das ist das Zweite, die Bitte um Schutz. Das Erste war die Bitte um Grenzerweiterung, das Zweite die Bitte um Schutz und das Dritte und Letzte, und schafft es, dass mich kein Übel bekümmere. Nun, es gibt manche, die unter falschen Voraussetzungen zum Glauben gekommen sind. Warum sind sie zum Glauben gekommen, wenn es überhaupt im biblischen Sinne Glaube sein kann? Warum sind sie zum Glauben gekommen? Warum haben sie sich bekehrt? Weil sie dachten, sie bekämen dadurch ein problemfreies Leben. Der Herr Jesus ist gekommen, um meine Probleme zu lösen. Besonders in den 70er und 80er Jahren waren die Bekehrungen sehr häufig davon, von diesem Denken geprägt. Man hatte Probleme, seelische Probleme, materielle Probleme, Probleme in den Ehen, in den Familien, am Arbeitsplatz und dergleichen. Und man bekehrte sich, um einen Problemlöser zu haben. Aber das ist keine echte Bekehrung. Unser Leben wird durch den Herrn Jesus Christus nicht problemfreier. Das ist ein Irrtum. Zwar ist das Christenleben ein Leben voller Freude am Evangelium und an allem, was Gott uns schenkt. Freude an ihm, Freude in ihm, an allem anderen, auch an der Schöpfung, an den Begegnungen, die wir haben mit Menschen, Gemeinschaft der Kinder Gottes. Das alles ist Grund großer Freude. Und doch gilt es, mit mancherlei Anfechtungen fertig zu werden. Luther hat einmal dazu gesagt, solange die Menschen Frieden und Sicherheit genießen, verachten und versäumen sie das Wort. Wenn aber die Anfechtung kommt, dann erst glauben sie, dass dasjenige wahr sei, wozu sie vorher durch das Wort ermahnt worden sind. So empfinden auch die Frommen die Kraft und Frucht des Wortes nur in der Anfechtung. Ohne Anfechtungen geht es nicht. Anfechtung lässt aufs Wort merken. Es ist sicherlich richtig, dass wir in allen Bereichen Hilfe von unserem Gott zu seiner Verherrlichung erbitten dürfen. Jetzt will ich dich einmal persönlich fragen. Geht es dir, wenn du Gott um Hilfe bittest in der einen oder anderen Angelegenheit, mit Ernst ihn suchst, geht es dir in erster Linie um ihn? Oder geht es dir in erster Linie um dich selbst? Das ist eine wichtige Frage. Geht es dir in erster Linie um die Verherrlichung Gottes oder geht es dir in erster Linie darum, frei zu werden von deiner Not? Wenn das Letztere der Fall ist, müssen wir Buße tun, müssen uns beugen darunter. Im Reiche Gottes geht es in erster Linie um das, was Gott will und was Gott wünscht, wonach er sich sehnt, dass seine Wünsche und sein Wille in Erfüllung geht bzw. gehen und nicht um unsere Wünsche und um unseren Willen. Und es geht um die Verherrlichung Gottes in erster Linie. Worum es auch immer gehen mag, frag dich einmal, ob du nicht Grund hast, hier dein Ich in den Tod zu geben, dein frommes Ich auch in den Tod zu geben. Buße zu tun und zu glauben, dass du mit Christus gekreuzigt bist und dass du in ihm das Leben hast, das ausschließlich die Verherrlichung Gottes sucht. Frag dich einmal, wie wunderbar ist doch das Evangelium, wir sind auch da nicht auf uns selbst gestellt. Wir dürfen von der Gnade Jesu leben. Wir dürfen mit allen Anliegen zu Gott kommen und seine Verherrlichung darin suchen. Und in der Vergangenheit hat er uns oftmals geholfen, auch da, wo wir seine Verherrlichung nicht in erster Linie gesucht haben. Um Jesu willen hat er uns geholfen. Doch auch das andere kann er tun. Und ich denke, dass es dem Jabez darum zu tun war, hier in seinem Gebetsanliegen, wo es heißt, und schafft es, dass mich kein Übel bekümmere. Und schafft es, dass mich kein Übel bekümmere. Das heißt also, Jabez ging nicht davon aus, dass er in Zukunft ein problemfreies Leben haben könnte, sondern dass mittendrin in den Problemen, in den Trübsalen die Kraft Gottes offenbar würde und es ihn nicht so niederdrücken würde, dass er durch den Druck der Not zu sehr bekümmert würde und ihm dadurch die Lebenskraft geraubt würde. Darum ging es ihm, dass mich kein Übel bekümmere. Also, wo hast du deine Not? Wo ist das Übel? Du darfst darum beten, zur Verherrlichung Gottes, dass Gott es dir nimmt. Aber wenn Gott es dir lässt, was machst du damit? Dann bete darum, dass sich das Übel nicht bekümmere, dass du damit fertig wirst, dass Gottes Kraft sich darin offenbaren möchte. Mitten also drin in der Not kann Gott seine Herrlichkeit offenbaren. Nun, das Gebet des Jabez, wir kommen zum Schluss jetzt, das Gebet des Jabez erinnert uns nur an einige wenige Gebetsanliegen von den unzähligen, die wir immer wieder vor Gott bringen dürfen. Das eine ist die Grenzerweiterung. Frag dich einmal ganz persönlich, brauchst du an irgendeiner Stelle eine Grenzerweiterung zur Ehre Gottes? Ich füge das jetzt einmal immer hinzu. Nicht als ein Anhängsel, sondern was dich dazu treiben sollte, zu beten im Namen Jesu. Nämlich die Ehre Gottes zu suchen, dass seine Werke offenbar werden. Brauchst du irgendwo eine Grenzerweiterung? Brauchst du einen Schutz in irgendeiner Situation? Brauchst du die Kraft, dass du nicht vom Übel, von all dem, was dir Not bereitet, zu sehr gedrückt wirst und nicht unterdrückt wirst und nicht erliegst? Brauchst du das? Dann bete darum. Am Ende heißt es hier, Gott ließ kommen, worum er bat. Wie selbstverständlich. Das ist auch, im Grunde genommen ist es auch selbstverständlich. Denn Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Das ist für ihn das Selbstverständliche. Darin will er seine Herrlichkeit offenbaren, dass er deine Gebete erhört. Und genauso ist es, wenn wir Gott darum bitten, dass er die eine oder andere Not nimmt oder uns stärkt in der Not, dass das seinem Vaterwesen entspricht. So haben wir es gehört vorhin aus dem Epheserbrief, dieses wunderbare Gebet des Apostels Paulus. Gott kann überschwänglich tun, über alles, was wir bitten und verstehen. Überschwänglich. Er tut immer mehr, als du ihm sagst, was du haben möchtest zur Ehre seines Namens. Die Bedingungen für die Erhörung unserer Gebete, finden wir da was bei Jabez? Lest einmal nach, nochmal zu Hause, in aller Stille finden wir irgendwas. Wir finden gar nichts, überhaupt nichts. Aber es gibt etwas, was Bedingung war für die Erhörung seiner Gebete. Und das war das Blut, das geflossen ist von Opfertieren. Das war die Grundlage. Das Blut, das geflossen ist für Sünder, das der Herr Jesus Christus dann später am Kreuz auch für Jabez vergossen hat. Das war die Grundlage. Die einzige Voraussetzung für erhörliches Beten ist das, was Gott in Christus getan hat am Kreuz. Und dass er nun deine Gerechtigkeit ist, dass er an deiner Stelle dem Willen des Vaters gegenüber absolut gehorsam war. Deshalb darfst du jetzt im Namen Jesu beten und darfst wissen, Gott will deine Gebete genauso erhören, als würde Jesus selbst darum bitten und beten. Vorausgesetzt, dass du eine Verheißung hast im Worte Gottes. Also versuchen wir nicht irgendetwas erst zu machen. Und vor allen Dingen, wenn wir versagt haben, ihr Lieben, wenn wir gesündigt haben und sind uns dessen bewusst, und der Satan kommt und klagt uns an und will uns abhalten vom Gebet, dass wir keinen Freimut haben zu beten, weil wir gerade versagt haben. Ich zitiere noch einmal Roy Häschen, der gesagt hat, du bist zu keiner Zeit reiner als durch das Blut Jesu. Lass dir diesen Glauben nicht rauben, nicht von deinem Gewissen, von deinem schlechten Gewissen und auch nicht von dem Ankläger, dem Satan. Das Blut Jesu reinigt dich sofort von aller Sünde. Und du darfst sofort das Angesicht Gottes suchen und beten, als hättest du niemals gesündigt in deinem Leben. Und Gott ließ kommen, so darf es dann auch für uns heißen, worum er bzw. sie bat. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir im Namen Jesu mit allen Anliegen zu dir kommen dürfen, beten dürfen, dein Angesicht suchen dürfen, dich selbst und um den Segen flehen dürfen. zu deiner Verherrlichung, Vater im Himmel. Wir danken dir für diese großartige Möglichkeit, Mitarbeiter sein zu dürfen im Gebet, Mitarbeiter Gottes. Und nun wollen wir uns dir anbefehlen und dich darum bitten, dass du tief hineinleuchtest in unsere Herzen, dass wir erkennen, wie es steht um unser Gebetsleben, unser Verhältnis zu dir, unserem himmlischen Vater und zu dir, Herr Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Amen.